SWR 2 Kultur aktuell, der Podcast.
Es war einer der größten Skandale der Popgeschichte, der Fall des deutschen Popduos Milli Vanilli. Im Jahr 1990 waren Milli Vanilli einer der erfolgreichsten Pop-Acts der Welt. Ihr erstes Album war in den Top 10 in Europa, Nummer 1 in den USA. Für das zweite Album gab es einen Grammy. Sie hatten einen großen Auftritt bei Wetten, dass. Doch dann kommt bei einem Konzert in den USA heraus, dass Milli Vanilli gar nicht singen können, sondern nur die Lippen bewegen und tanzen. Milli Vanilli waren quasi Popstar-Schauspieler, auf die Bühne gestellt vom Produzenten Frank Farian. Heute kommt jetzt ein Film über die Milli Vanilli-Geschichte ins Kino, benannt nach dem größten Hit Girl, You Know It's True, ausgerechnet. Darüber spreche ich in SWR 2 am Morgen mit Jens Balzer, Journalist, Popkritiker und Popchronist, Autor von Büchern über die 70er, 80er, 90er Jahre und die jeweilige Popkultur. Herr Balzer, grüße Sie.
Schönen guten Morgen.
Weil es ja Milli Vanilli können nicht singen. 1990 war das ein Riesenskandal. Es heißt, in den USA wären erboste Fans mit Straßenwalzen über aufgehäufte Milli Vanilli-Alben gefahren. Wäre so ein Skandal heute noch denkbar?
Kinder fühlten sich traumatisiert. Ihre Eltern strengten Sammelklagen an. Genau, das ist in dem Film sehr schön illustriert. Auch das ist natürlich heute nicht mehr vorstellbar. Ich muss sagen, ich habe diesen Film mit großem Vergnügen gesehen, auch so von dem Schwung da mitreißen lassen. Aber man kommt dann aus dem Kino raus und fragt sich, worüber haben die sich eigentlich damals so aufgeregt? Mittlerweile ist es völlig selbstverständlich. Also wenn man jetzt auf eine große Stadiontournee geht, jetzt zuletzt Madonna oder auch in ein Konzert von Rihanna oder von Beyoncé zu großen Teilen, da wird alles Playback abgespielt, also ohne dass die auch noch in irgendeiner Form sich da genieren würden oder so tun würden, als sei es anders. Und auch wenn wir in die Zeit zurückgehen, die späten 80er Jahre und die ganzen 80er waren voll mit Acts, ich möchte an Modern Talking in Deutschland erinnern, irgendwie, schauen Sie nochmal, es gibt ja auf YouTube den ersten Formel 1 Auftritt von Modern Talking, die völlig ungeniert mit diesen nicht eingestöpselten Geräten, wie Dieter Bohlen, fingert so ein bisschen auf seiner Gitarre rum, es ist völlig klar, da passiert gar nichts live. Also insofern ist das schon erstaunlich, dass das damals so ein Skandal war.
Der Regisseur des Films jetzt, Simon Verhoeven, nennt den Milli Vanilli-Skandal, schöner Begriff, ein griechisches Drama in Radlerhosen mit Anspielung auf das Bühnenoutfit. Ja. Was hat Milli Vanilli ausgemacht? Warum waren die überhaupt so groß?
Ja, da versteckt sich auch ein Teil der Antwort auf die Frage drin, warum das dann doch zum Skandal wurde. Sie waren groß, weil Frank Farian, das muss man auch einfach im Nachtrieb nochmal sagen, irgendwie ein fantastischer Produzent ist. Also bei allem, was man über sein Geschäftsgebaren sagen kann. Ein sehr guter Produzent mit einer sehr guten Hand für Melodien, wobei die ja jetzt irgendwie geklaut war. Es war ja eine Coverversion, für die er erstmal auch nichts bezahlt hat. Aber auch sehr gut im Umgang mit Samples damals und im Aufgreifen von, wie schon bei Boney M., damals dann jamaikanische Rhythmen, hier jetzt damals die aktuellen R&B-Rhythmen. Und das dann wirklich, was in den Ende der 80er so eher noch vielleicht so im Underground oder in den Black Music Charts kursierte, dann wirklich zum Mainstream-Phänomen gemacht hat und auch als einer der ersten deutschen Produzenten geschafft hat, mit so einem Singletrack in den USA auf Platz 1 zu gehen. Da fingen aber die Probleme an, weil das in den USA zunächst auf den Black Music Stationen lief, so natürlich auch irgendwie, denn sich messen ließ an R&B-Künstlern, Künstlerinnen, den jungen Hip-Hop-Künstlern, und da zählte natürlich Authentizität ganz anders als im weißen Pop der 80er Jahre, sage ich mal, also in dieser ganzen schwarzen Traditionslinie, Blues, Soul, ne? Das heißt ja schon so, Soul kommt wirklich aus dem Innern, aus der Seele, dann R&B, da wird wirklich sehr großen Wert auf Talent und Virtuosität gelegt, und deswegen, weil jetzt Milli Vanilli in dieses Territorium vorgestoßen waren und dann geoutet wurden, ich glaube, das erklärt sehr wesentlich, warum der Skandal zunächst in den USA so groß wurde und dann aus den USA ja zurück irgendwie nach Deutschland kam.
Das Stichwort hatten Sie schon genannt, Authentizität, das ist ja was, was man musikalisch vielleicht doch eher auch sowieso mit Rockmusik oder mit Singer-Songwriter, mit Liedermachern verbindet. Ist Authentizität und Pop, passt das nicht sowieso eigentlich gar nicht so richtig zusammen?
Ach, da können wir jetzt nochmal eine ganze Stunde drüber reden. Man könnte, glaube ich, die ganze Popgeschichte oder Pop- und Rockgeschichte danach erzählen, wann, wo, wer sich für authentisch gehalten hat oder als authentisch posiert ist. Tatsächlich ist ja der erste große Angriff auf die Authentizität, kommt aus dem Rock, ne? Also der Glamrock der 70er Jahre, David Bowie, T-Rex, Mark Bolan. Also die wollten sich als Kunstfiguren darstellen. Das ging dann über in die Disco-Kultur. Auch wichtig, die queeren, also damals vor allem schwulen Einflüsse auf die Disco-Kultur. Man wollte etwas anderes sein, als was man geboren worden Ideen war, also quasi das nicht authentische als Emanzipationsmodell. Und es ist heute so, gucken wir doch mal in die Gegenwart. Die größte Künstlerin, die wir gegenwärtig besitzen, Taylor Swift natürlich, das war jetzt irgendwie ihr großes Popjahr 2023, die ist natürlich auch eine sehr große Virtuosin der, sagen wir mal, Simulation von Authentizität. Also sie kann ja wirklich mit allen Marketingkniffen ihren jeweils neuesten Album-Move verkaufen und ihre Fans glauben immer noch, dass es wirklich ganz intim aus ihrem Innersten kommt. Das ist wirklich eine ganz, ganz, ganz interessante und heute auch sehr, sehr wichtige Art der Selbstvermarktung. Also Authentizität auch gerade mit Hilfe von sozialen Netzwerken zu simulieren, dass die Fans das Gefühl haben, die sind jetzt wirklich ganz nah dran an den Künstlerinnen. Und dann ist es auch wieder egal, ob die auf der Bühne live singen oder nicht, solange man das Gefühl hat, man kann irgendwie ein Teil ihres Privatlebens sein.
Seit kurzem und wahrscheinlich auch zukünftig stellt nochmal das Thema künstliche Intelligenz, die Authentizitätsfrage, vermutlich nochmal auf eine ganz andere Ebene. Werden wir uns möglicherweise nach Hochstapler-Geschichten wie die um Frank Farian und Milli Vanilli bald zurücksehen?
Naja, die größte Aufregung in diesem Jahr fand statt um das neue Album der Rolling Stones, bei dem ich glaube, da war sicher auch ein bisschen KI beteiligt, weil so klingen die Songs zumindest irgendwie. Und die neue Single der Beatles, die aus der Stimme von John Lennon was gebastelt hat, irgendwie, wo auch KI dann daran beteiligt war, das irgendwie lebendig klingen zu lassen, die anderen Instrumente zu separieren. Die erfolgreichste Konzertreihe gemessen am Aufwand findet in London statt. Das sind die ABBA-Avatare, die da seit anderthalb Jahren jeden Tag auftreten, mittlerweile 200 Millionen eingespielt. Irgendwie KISS haben gerade das Gleiche verabredet, nämlich, dass sie in Zukunft als Avatare auftreten. Und ganz interessant, in Südkorea, das ist ja immer so ein Laboratorium der Zukunftspopkultur, sind jetzt die ersten Boygroups und Girlgroups, die entweder zu Teilen aus Avataren bestehen oder auch schon gleich ganz. Und wenn man sich Interviews mit den dortigen Managern und Konzernlenkern ansieht, dann sagen die, dass für sie ohnehin die Zeit lebender Menschen auf Bühnen, die live singen, abgelaufen ist.
Es bleibt interessant, das Spannungsfeld zwischen Pop und Authentizität. Dazu war das in SWR 2 am Morgen. Der Journalist und Popkritiker Jens Balzer. Anlass des Gesprächs ist der Filmstart heute von Girl, You Know It's True, ein Spielfilm über das Popduo Milli Vanilli. Herr Balzer, danke Ihnen sehr.
Dankeschön.
SWR 2 Kultur aktuell. Überall, wo es Podcasts gibt.